Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie verlor ihren ältesten Sohn, Tim, als er gerade 23 war, durch einen brutalen Mord. Das war im Jahr 1992. Der Name der Mutter, Diane Collard. Viele Jahre später veröffentlicht Diane Collard ein Buch über diese Zeit. Und die entscheidende Botschaft dieses Buches heißt: Es gibt Vergebung auch für die schlimmsten Verbrecher und Verbrechen. Gott habe ihr die Kraft zur Vergebung für den Mörder ihres Sohnes geschenkt. Und natürlich hat diese Frau inzwischen viele Interviews geben müssen. Einmal wurde sie gefragt: Mrs. Collard, kann der Glaube Berge versetzen? Und sie antwortete: Vielen Dank. Aber ich würde es anders ausdrücken. Es ist nicht mein Glaube, der die Berge bewegt, sondern es ist eher der Gegenstand meines Glaubens, Gott, der auf übernatürliche Weise mehr tun kann, als wir bitten oder denken können. Und dann fragt der Reporter zurück: Sie verzeihen tatsächlich dem Mörder? Antwort: Ohne Gottes wirksame Kraft wäre ich zerstört. Aber Gottes Wort sagt deutlich, dass ich Tims Mörder vergeben musste, genauso wie Gott durch Jesus mir vergeben hat. Ich musste das entweder ernst nehmen oder meine einzige Quelle der Hoffnung aufgeben. Ich würde nicht sagen, dass ich dem Mörder im rechtlichen Sinne verziehen habe. Ich habe nicht erklärt, dass das in Ordnung war, was er getan hat, oder dass er keine Strafe verdient hätte. Aber was ich getan habe, ist, ihm persönlich zu vergeben und damit auf Rache zu verzichten. Und dann schrieb sie dem Mörder Briefe ins Gefängnis. Briefe über den lebendigen Gott. Briefe über die Möglichkeit von Vergebung. Und sie sagt, der Mörder hat zugegeben, dass er schuldig ist. Er hat viele Jahre lang gefühlt, Unverzeihbares getan zu haben. Er glaubte nicht, dass er Vergebung verdiente, weder durch Gott noch durch uns. Heute kann ich sagen, dass der Mörder Gottes Vergebung durch Jesus Christus angenommen hat. Und jetzt betrachtet er uns als seine einzige Familie. Er bringt seine Liebe für uns zum Ausdruck und unterstützt auch unseren Dienst für das Reich Gottes. Nur Gott kann so etwas vollbringen. Auch die schlimmsten Sünden können vergeben werden, heißt das. Und deshalb hat der Herr Jesus am Kreuz für seine Henker gebeten, Lukas 23, Vers 34, und gesagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser Bibelvers aus Lukas 23 hat schon sehr viele Sünder getröstet und ihnen neue Hoffnung geschenkt, dass sie wissen, auch für mich kann es Vergebung geben. Ich bekomme eine Chance von dem heiligen Gott, Vergebung für die schlimmsten Sünden. Gottes Wort verbrieft dieses Angebot einer kostbaren, einer unendlich teuren Vergebung für Menschen, die es nie und nimmer selbst verdient hätten. Aber deswegen möglich, weil Jesus Christus mit seinem sündlosen Leben am Kreuz für unsere Schuld gesühnt hat und das Opfer für mich und für dich wurde und unsere Strafe trug. Und deswegen, weil er wusste, dass Gott seinen Retter schicken würde, konnte schon David beten im Psalm 103: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und der Prophet Jesaja kann schon im Vorgriff auf das Evangelium mit geradezu neutestamentlichen Tönen in seinem ersten Kapitel schreiben, Jesaja 1, Vers 18: Wenn eure Sünden, sagt Gott, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, so sollen sie weiß werden wie Wolle. Vergebung für die schlimmsten Sünden. Liebe Gemeinde, umso mehr muss es uns alarmieren, dass dieselbe Bibel, die so von der grenzenlosen Vergebung spricht für den, der umkehrt, dass dieselbe Bibel, dass unser Herr höchstpersönlich von einer Sünde spricht, die nicht vergeben werden kann. Und der Ort, wo Jesus das tut, ist die nächste Passage in unserem Gang durch das Markus-Evangelium. Sie haben diesen Text vor sich, Markus 3. Da sagt unser Herr in Vers 28 und 29: Wahrlich, ich sage euch, alle Sünde sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, nämlich über Jesus, er hat einen unreinen Geist. Und das ist die Frage, die die Christenheit durch ihre Geschichte hindurch begleitet hat. Was bedeutet diese sogenannte Sünde wider den Heiligen Geist? Wie viele Menschen kommen, suchen ein seelsorgerliches Gespräch und sagen, habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist getan? Jesus sagt, es gibt eine Sünde, die ist unvergebbar. Die charismatische Bewegung hat oft gesagt, ja, wenn du die Wunderheilung in Frage stellst, die Benny Hinn und andere vollbringen, wenn du die spektakulären charismatischen Heilungs- und Lobpreisgottesdienste in Frage stellst, dass das so im Sinne von Gott gewollt ist, dann lästerst du den Heiligen Geist und dann hast du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Andere sagen, wenn jemand in einer bestimmten Situation über Jesus gelästert hat oder sich von Jesus distanziert hat, wenn er Jesus geleugnet hat, dann hat er die Sünde wider den Heiligen Geist begangen. Und dann denken wir natürlich gleich an diese Stelle in Markus 14, wo Petrus den Herrn verleugnet. Markus 14, Vers 70, dort im Hof des hohen Priesters, als der Herr schon gefangen genommen worden ist. Und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden zu Petrus, wahrhaftig, du bist doch einer von ihnen, du bist doch ein Galiläer und deine Sprache verrät dich. Er aber fing an zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Dreimal. Aber das kann es auch nicht sein, die Sünde wider den Heiligen Geist. Denn Petrus hat ja zweifellos Vergebung bekommen. Das wissen wir ja. Was meint dann aber Lästerung des Heiligen Geistes, so wie es hier in Markus 3, Vers 29 steht? Wir haben nur eine Chance. Wir müssen Jesus fragen. Wir müssen Jesus selbst verstehen, die Situation verstehen, in der er diese Worte sagt. Und dann werden wir vom Zusammenhang her erkennen, was er meint. Wir befinden uns ja immer noch in der Phase einer intensiven öffentlichen Wirksamkeit. Wir würden umgangssprachlich sagen, die Leute rennen ihm noch die Bude ein. Also er ist noch höchst populär, höchste Popularitätswerte. Und das sehen wir auch gleich hier in unserem Text in Vers 20. Und sie traten in das Haus, also Jesus und seine Jünger. Unmittelbar davor berichtet ja Markus über die Berufung des Jüngerkreises. Das haben wir auch schon miteinander studiert. Und nun traten sie in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen könnten. Jesus und sein Umfeld. Also der Zug zu Jesus hält weiterhin an. Die Heilungen von unendlich vielen Menschen dauern an. Und er steigt immer noch weiter in der Popularitätsskala des allgemeinen Volkes. Das ist die Situation. Die Parallelberichte in Matthäus 12 und Lukas 11 zeigen, dass Jesus auch wahrscheinlich in dieser Situation gerade wieder einen Dämon ausgetrieben hat. Die Mächte der Finsternis mobilisieren, als Gott in noch nie dagewesener Deutlichkeit über diese Erde geht, in seinem eigenen Sohn Jesus Christus. Und viele aus der Menge staunen über Jesus und etliche fragen sich, könnte das nicht wirklich der Messias sein, den Gott im Alten Testament schon angekündigt hat? Wenn wir seine Krankenheilung ansehen, wenn wir die Macht, mit der er auch über die unsichtbare Welt wirklich souverän gebietet, wenn wir das alles zusammennehmen, dann bleibt uns eigentlich keine andere Möglichkeit übrig. Und diese Schlussfolgerung liegt mehr als nah, die drängt sich gerade auf. Und das ist der erste Punkt, den wir heute festhalten wollen. Und wenn Sie mitschreiben, bitte ich Sie, das als erstens aufzuschreiben. Die Evidenz über Jesu Person ist extrem deutlich. Und Evidenz meint die Klarheit, die Eindeutigkeit, die Überzeugungskraft der Belege, die Unwiderlegbarkeit der Indizien. Das alles fasse ich mit diesem Begriff Evidenz zusammen, Offensichtlichkeit. Das ist unser erster Punkt und das wird uns hier wieder gesagt im Markus-Evangelium. Die Evidenz über Jesu Person ist extrem deutlich. Diejenigen von uns, die schon länger Christen sind, haben ja das Markus-Evangelium nicht zum ersten Mal jetzt gelesen. Und ich muss sagen, beim Studium jetzt für diese Predigtreihe ist mir das, was wir alle wissen, aber nochmal wieder besonders neu aufgefallen, besonders deutlich geworden, wie stark und wie überwältigend die Evidenz der Belege über Jesus ist. Das wissen wir als Christen. Aber es drängt sich uns, wenn wir das Markus-Evangelium lesen und studieren, wieder ganz neu auf. Und wie sehr Markus das auch betont, überwältigend die Evidenz. Es ist eben nicht so, dass man sagen muss, naja, es ist alles ein bisschen schwierig und verborgen und der breite historische Graben und so ist alles ein bisschen schwierig, aber wir wissen ja, dass es im Letzten stimmt und irgendwie glauben wir daran. Es ist genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Es ist nicht schwierig, es ist evident. Und damals hatten die Leute es besonders gut, die hatten tagtäglich die Fakten des wunderwirkenden Sohnes Gottes vor sich. Und heute haben wir die solide Dokumentierung dieser Zeit, gleich in 4 Evangelien, die sich großartig ergänzen. Und wir haben immer wieder gesehen und betont, alle 4 Evangelien, Markus voran, haben das eine große Ziel, nämlich den Nachweis zu erbringen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Das ist das große Thema. Das ist der Schlüsselvers, kann man gar nicht oft genug wiederholen, Johannes 20, Vers 31. Noch viel mehr Dinge wären aufzuschreiben, die Jesus getan hat, diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Oder auch der erste Satz unseres Markus-Evangeliums, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Völlig klar. Und das ganze Markus-Evangelium widmet sich dann gewissermaßen dem gründlichen Nachweis dieser These. Und dann hatten wir vor wenigen Wochen in Markus 3, Vers 7 bis 15 diese erste Zwischenbilanz studiert. Markus 3, 7 bis 15, das können Sie nochmal nachhören, wenn Sie es noch nicht gehört haben. Und da steht das auch wieder im Mittelpunkt. Die Evidenz der Gottessohnschaft. Die faktische Evidenz der Gottessohnschaft, wie wir gesagt haben. Gezeigt durch die Heilung in der natürlichen Welt und die Heilung in der übernatürlichen Welt. Und es bleibt immer nur diese eine Schlussfolgerung. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Das ist die absolute Basis. Das ist die Grundlage, ohne die alles, was sonst im Evangelium gesagt wird, völlig in der Luft hängen würde. Und diese Evidenz über Jesu Person ist extrem deutlich. Und das diabolische Ziel der Bibelkritik, nicht alle einzelnen Akteure, aber dieses Systems Bibelkritik, das diabolische Ziel der Bibelkritik besteht darin, diese Evidenz zu verwischen. Diese Evidenz zu unterhöhlen, zu durchlöchern, zu diffamieren, zu verdächtigen, diese Evidenz hinter einem Schleier von Unwirklichkeit und Ungewissheit verschwinden zu lassen. Und genau den entgegengesetzten Eindruck zu vermitteln. Nicht den Eindruck, es sei alles evident, sondern den Eindruck, es sei alles irgendwie unsicher. Das ist die Umkehrung der Wahrheit in die Lüge. Und deshalb ist es für jemanden, der mit dem Glauben an die Bibelkritik aufwächst, und teilweise wird das den Kindern ja schon in der Grundschule eingetrichtert, zunächst besonders schwierig, zu Jesus durchzudringen, weil die Voraussetzungen zerstört werden, über die wir Jesus finden können. Und darum ist auch der Einsatz für die Zuverlässigkeit der Bibel und der geistliche Kampf für die Irrtumslosigkeit der Bibel und alles, was dort im Bereich der Apologetik geschieht, ein unendlich wertvoller, seelsorgerlicher evangelistischer Dienst, den man gar nicht hoch genug schätzen kann, weil es um das Verhältnis des Einzelnen zu Jesus geht. Und dafür ist diese Evidenz so wichtig. Das ist der biblische Zugang. Es geht über die Fakten. Und an die Fakten kommen wir ran, über die Quellen. Karl Heim, einer der großen systematischen Theologen und Religionsforscher auch des 20. Jahrhunderts, hat das immer wieder deutlich gesagt. Er hat gesagt, das Evangelium lebt von den Fakten über Jesus. Und es war innerhalb der religiösen Welt, schreibt Karl Heim, ein absolutes Novum, etwas schlechterdings Einzigartiges, also was völlig Neues. Und dann sagte die anderen Religionen, die kamen mit ihrem Imperativ, die sagten, übe dich in der buddhistischen Versenkung, mache täglich die Sitzmeditation, nimm einen Kurs in Konzentrationsübung und so weiter und so weiter. Man wurde aufgefordert, mit höchster Anstrengung einen Berg empor zu klimmen. Und oben, so wurde versprochen, werde man dann eine schöne Aussicht haben. Im Gegensatz zu all diesen imperativen Forderungen, Exerzitien, die die Menschen jagten und quälten, setzt die Botschaft der Apostel völlig anders ein. Sie begann mit einem Indikativ perfekt. Also mit der Aussage, da ist etwas geschehen. Es ist getan, es ist vollbracht. Indikativ perfekt. Und Karl Heim fügt hinzu, er sagt, wir, die das Christentum von Kind auf kennen, können kaum mehr nachempfinden, wie entspannend, erleichternd, entlastend das auf die ersten Hörer, die es fassen konnten, gewirkt haben muss. Wenn die Apostel sagen, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir geschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen und bezeugen es und verkündigen euch das Leben. 1. Johannes 1, die ersten Verse. Und Karl Heim fügt hinzu, dass er sagt, lauter Fakten, die ganz unabhängig von dem, was Menschen tun oder denken, die ganze Weltlage von Gott her auf eine völlig neue Grundlage stellten. Das ist die Kraft der Evidenz. Und die Leute, die zur Zeit Jesus damals lebten, die sahen das ja tagtäglich. Und da ist ja noch viel, viel mehr passiert, als aufgeschrieben ist. Johannes sagt mal in Johannes 21, 25, wenn alles aufgeschrieben würde, Leute, ich würde meinen, die Welt kann die Bücher gar nicht fassen, was Jesus alles getan hat. Und die einzige sinnvolle Reaktion, die einzig sinnvolle Schlussfolgerung der Augenzeugen wäre, das muss Gottes Sohn sein. Das muss Gottes Sohn sein. Die Evidenz über Jesu Person ist extrem deutlich. Und dann noch, wenn die Bestätigung durch die alttestamentlichen Quellen dazu kommt, die das alles vorhergesagt haben, das muss Gottes Sohn sein. Es gibt keine andere Schlussfolgerungsmöglichkeit, wenn man nicht vorher seinen Verstand an der Garderobe abgegeben hat. Und umso unverständlicher und umso verstörender sind die Reaktionen, die Markus dann in den folgenden Versen beschreibt. Und damit komme ich schon zum zweiten Punkt. Man kann Jesus trotzdem ablehnen. Erster Punkt, die Evidenz über Jesu Person ist extrem deutlich. Zweiter Punkt, man kann Jesus trotzdem ablehnen. Und jetzt sehen wir mal, auf welche Weise das geschieht. Hier werden nämlich zwei Beispiele gezeigt, wie das geschieht. Und man muss sagen, vor dieser Folie ist es umso erstaunlicher und folgenschwerer, wie die beschriebenen Menschen ihn ablehnen. Diese Ablehnung kommt von zwei verschiedenen Seiten. Sie kommt einmal aus einer menschlichen Familie und dann kommt sie durch die geballte Macht der theologischen Führung, durch die Pharisäer und ihre Mitstreiter gewissermaßen. Durch die Familie und durch die geballte Macht des theologischen Establishments. Und ein Ausleger hat das so schön gesagt, das ist die Methode, die Markus jetzt verwendet, ist wie so Splitscreen. Wissen Sie, dass wie so auf zwei Bildschirmen gezeigt wird, was so in zwei verschiedenen Gruppen jeweils läuft und wie sie sich beide über Jesus äußern. Und zunächst, was sagt die Familie? Vers 21, die, welche um ihn waren. Als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Also er ist verrückt geworden. Jetzt ist er durchgedreht, sagen die. Das ist Vers 21. Als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen. Denn sie sagten, er ist verrückt geworden, er ist übergeschnappt. Möglicherweise hatten sie sogar gute Absichten und wollten Jesus davor schützen, sich selbst unmöglich zu machen oder inhaftiert zu werden. Allerdings hier steht, sie hörten es, was Jesus alles tat. Warum sie hörten? Nun, bedenke die Familie Jesu, also seine Halbbrüder und seine Mutter. Josef war zu dem Zeitpunkt möglicherweise schon verstorben. Die hatten ja ihren Lebensmittelpunkt in Nazareth. Und wir wissen, dass Jesus wegen des Unglaubens der Leute in Nazareth nur wenige Wunder tat. Ein Prophet gilt nichts im eigenen Land. Und deswegen haben die wahrscheinlich nicht so viel gesehen. Die hörten davon, weil sie in Nazareth waren. Und Nazareth war so ein bisschen neben der Kapp, etwas ausgeschlossen von dieser Wunderbewegung. Die hörten es. Keine Augenzeugen. Und die ganze Entwicklung wird ihnen unheimlich. Auch Maria war wahrscheinlich hin und her gerissen. Und die Brüder, die Halbbrüder haben sich gefragt, wie weit wird die Familie in den Tumult um Jesus mit reingezogen werden? Was wird an uns hängen bleiben? Wird man auch uns irgendwie zur Verantwortung mitziehen? Wie können wir ihn jetzt von der Platte ziehen? Er war schon immer anders gewesen. Schon die Geburt natürlich, haben die ja erzählt, von der Jungfrau und so. Das war schon immer anders. Und er hat nie was Böses getan. Wir haben immer versucht, ihn irgendwie zu erwischen und das hat nie geklappt. Und er war schon immer so ein Spezi und jetzt dreht er völlig am Rad. Und darum versuchen sie, ihn zu ergreifen. Das Wort, was hier im Griechischen steht, bedeutet eigentlich, ihn einzusperren, ihn festzusetzen, möglicherweise in Sicherheitsgewahrsam zu nehmen, damit er sich nicht noch mehr in Gefahr bringt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Halbbrüder Jesu noch voller Skepsis und Zweifel. Und erst nach und nach werden sie dann die Informationen ja bekommen. Und dann werden sie zu treuen Zeugen werden. Wenn wir an den Judas denken, der den Judasbrief geschrieben hat, an Jakobus, der sein Leben für ihn gegeben hat, dann später. Aber jetzt ist es noch weit, weit weg. Jetzt sagen sie noch, er ist ein Irrer. Er ist ein Spinner. Wir müssen ihn vor sich selbst schützen. Ja, das ist das eine Sperrfeuer. Und dann das andere Sperrfeuer kommt aus einer völlig anderen Richtung und das ist noch viel weniger entschuldbar. Das ist Vers 20. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Sie sehen, das ist eine Delegation aus Jerusalem, wahrscheinlich eine Abordnung des Sanhedrin, der höchsten Religionsbehörde. Und ihr Urteil ist schon klar formuliert. Ihre Erklärung dieser Vorgänge, sie sagen, er ist besessen, er ist mit dem Teufel im Bund. Das Ganze ist nicht die Meinung von ein paar Einzelpersonen, sondern das ist offiziell offensichtlich so jetzt abgestimmt und verlautbart. Das ist eine Delegation von Jerusalem herabgekommen. Ihre Anwesenheit in Galiläa zeigt übrigens, wie weit die Jesusbewegung schon ausgreift, wie erfolgreich das ist, dass sie die Notwendigkeit sehen, jetzt endlich einzuschreiten. Jetzt müssen wir endlich mal da nach dem Rechten sehen. Und wahrscheinlich handelt es sich um eine Untersuchungskommission im Auftrag des Sanhedrin, die klären muss, ob man Kapernaum, wo das Zentrum des Handelns Jesu war, schon, ob das schon als verführte Stadt bezeichnet werden kann. Seduced City, würden die Amerikaner sagen. Ist das schon apostatisch? Können wir diese Stadt auf der Landkarte schon quasi mit einem Totenkopfzeichen versehen? Und das müssen die jetzt prüfen. Und sie kommen von Jerusalem nach Galiläa, um sich die Sache anzuschauen. Sie haben ein ganz deutliches Erklärungsmuster, das taucht immer wieder auf, nicht nur an dieser Stelle, auch in Matthäus 9, in Lukas 11 später. Das ist wie ein Mantra. Jesus ist dämonisch besessen, sagen sie. Das ist ihre Erklärung. Und das haben wir hier in Vers 22. Er hat den Beelzebul, sehen wir gleich noch, und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und in Vers 30 nochmal, er hat einen unreinen Geist. Er ist okkult belastet. Und das spielt er hier aus. Das ist die offizielle Sprachregelung. Und das ist zugleich ihre Beruhigungspille. Weil sie dann nämlich die Kritik, die Jesus auch an ihnen übt, nicht ernst nehmen müssen. Wenn das aus dämonischer Quelle kommt, gut. Dann müssen sie sich davon fernhalten. Dann hat das keine Bedeutung. Andererseits, die sind ja nicht dumm. Sehen Sie, dass Sie eine übernatürliche Erklärung brauchen, weil Sie ja die übernatürliche Wirklichkeit, die das Wirken Jesu auszeichnet, nicht leugnen können. Sie brauchen ja eine übernatürliche Erklärung. Das haben die schon kapiert. Dass es mit so ein bisschen Psychologie hier nicht mehr funktioniert. Wir sagen ja schon oft, niemand hat die Echtheit der Wunder Jesu im Neuen Testament bestritten. Niemand hat die Wirksamkeit der Dämonenaustreibung jemals in Frage gestellt. Das können Sie nicht leugnen. Dazu ist es zu evident. Sie müssen dieses Übernatürliche irgendwie erklären, dass er die Macht hat über Krankheit und finstere Mächte. Und Ihr Kollege Nikodemus, dieser führende Kopf Ihrer Bewegung, der hatte das mal ganz offen ausgesprochen. Und daran sehen Sie, dass Nikodemus sich zu dem Zeitpunkt schon abgesetzt hat vom Mainstream der theologischen Elite, obwohl er sicherlich einer ihrer führenden Köpfe war. Als Nikodemus in der Nacht zu Jesus kommt, da heißt es, Johannes 3, Vers 2, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Also es ist offensichtlich supranatural, es ist übernatürlich, was durch dich geschieht. Und diese Zeichen sind so eindeutig in Übereinstimmung mit dem, was das Alte Testament sagt. Du musst von Gott kommen, niemand kann die Zeichen tun, die du tust. So, die Evidenz sehen die Kollegen von Nikodemus, auch die Zeichen sind überdeutlich. Aber sie schließen ja aus, dass es von Gott sein könnte, weil das nicht sein darf. Und deswegen brauchen sie eine andere übernatürliche Erklärung. Und dann bleibt nur noch der Teufel übrig. Von daher ist es völlig logisch, wie die argumentieren. In ihrem System ist es völlig logisch. Sie brauchen eine übernatürliche Erklärung und Gott fällt von vornherein für sie aus, also bleibt nur noch der Teufel übrig. Und Vers 22, sie beschränken sich jetzt nicht auf die allgemeine Bezeichnung, sondern sie verwenden dafür einen speziellen Namen, Beelzebul. Sie sagen, er hat den Beelzebul und er ist mit dem Beelzebul im Bunde. Der Name Beelzebul kam wahrscheinlich von dem Wort, das uns bekannter ist, Beelzebub. Beelzebub. Hat nichts mit Buben zu tun. Und in dem Wort Beelzebub steckte das Wort Baal drin. Das war der Götze der kanaanitischen Ekroniter. Und Beelzebub, das hieß so viel wie Baal der Höhen oder Baal des Tempels. Und wahrscheinlich hatten die Juden, um ihre Abscheu gegen diesen Götzen auszudrücken, aus Beelzebub Beelzebul gemacht. Also nur das B durch das L ersetzt. Sie machten aus Beelzebub Beelzebul. Und so wurde aus dem Herrn der Höhen der Gott der Fliegen oder der Gott des Misthaufens, auf dem diese Fliegen sich sammelten. Beelzebul heißt so viel wie Gott der Fliegen, Gott des Misthaufens. Das war eine Verhöhnung dieses Götzen. Und dieser Verhöhnungsausdruck für diesen Götzen wurde dann auch zur Bezeichnung und zum Spottnamen für Satan. Beelzebul, Gott der Fliegen, Gott des Misthaufens. Und damit hat die religiöse Elite ihre Kategorie für Jesus gefunden. Ihr Erklärungsmuster, ihr Etikett Beelzebul. Er ist mit dem Gott des Misthaufens im Bunde. Und sie benutzen also den schäbigsten, den widerlichsten Namen der dämonischen Welt und behaupten, Jesus ist mit ihm im Bunde. Und er ist von ihm besessen. Das sagen die hier. Und im Grunde genommen ist das der letzte Ausweg, der ihnen bleibt. Wenn Jesus kein Irrer ist, wie die Familie es deutet, und wenn Jesus nicht Gottes Sohn sein darf, wie der Vater und die Engel und Johannes der Täufer bezeugt haben, dann bleibt eben nur noch diese dämonische Lösung. Und Variante A fällt aus mit dem Irren. Das wussten die Theologen besser als die hilflose Zimmermannsfamilie. Ein Irrer kann niemals, was Jesus Tag für Tag in der Öffentlichkeit tat, tun. Das fiel weg. Das war nicht realistisch, die Sache mit dem Irren. Über diese Schiene würden sie es nicht laufen lassen können. Das schied aus. Also musste die andere Lösung hier, ein dämonisch besessener Lügner, der die Massen verführte, zu glauben, er sei Gottes Sohn, wenn das nicht dämonisch war. Und er als Mittel der Verführung seine Wunderkräfte einsetzte. Das war ihre Interpretation. Und diese Wunder müssen natürlich aus einer übernatürlichen Quelle stammen. Und so konnten sie ihr Gesicht wahren. Ihr Beispiel zeigt, trotz aller noch so deutlichen Evidenz, trotz aller klaren Beweise für die Gottheit Jesu, kann man ihn trotzdem ablehnen. Das ist unser zweiter Punkt. Man kann ihn trotzdem ablehnen. Erstaunlich. Die einen sagen, ein Irrer. Die anderen sagen, dämonisch besessen. Nun, wahrscheinlich würden die wenigsten unserer Zeitgenossen so weit gehen. Auch damals die Mehrheit wohl nicht. Die meisten, damals wie heute, wählen gegenüber Jesus eine sanftere Form der Ablehnung, die weniger anstößig ist. Sie sagen, er ist nur ein Mensch. He's just a man. Ein guter Mensch, ein bewundernswerter Lehrer, ein großartiger Seelsorger, ein inspirierender geistiger Führer, ein ermutigendes Vorbild, was nicht alles, ein exzellenter Ethiker, nur nicht Gott. Siehe Mahatma Gandhi, siehe Mutter Teresa, was haben die nicht alles über Jesus gesagt? Und sie haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass Jesus Gott ist. Und das ist im Grunde genommen die primitivste Form der Ablehnung. Und wissen Sie, als ich diesen Text jetzt wieder studierte, da musste ich an ein berühmtes Zitat von C.S. Lewis denken. C.S. Lewis, das ist einer der Mitideengeber der christlichen Apologetik, wenn es um die Zuverlässigkeit der biblischen Texte, gerade der Evangelien geht. Man kann an manchen Stellen sich auch kritisch mit C.S. Lewis auseinandersetzen, aber er ist ein Vorbild in vielen Fragen der Apologetik. Und es gibt von C.S. Lewis eine Argumentation, warum man Jesus nicht einfach nur als Lehrer der Menschheit bezeichnen kann. Und ich vermute, dass C.S. Lewis seine Überlegungen aufgeschrieben hat nach der Lektüre unseres Textes hier. Hören Sie mal, wie C.S. Lewis das gesagt hat in seinem berühmten Statement. Er schreibt, ein Mensch, der als bloßer Mensch die Aussagen von Jesus macht, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder verrückt, ungefähr so wie der Mann, der sagt, er sei ein Spiegelei, oder er wäre der Teufel persönlich. Du musst dich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes, oder er ist verrückt oder schlimmer. Man kann ihn als Narr einsperren, man kann ihn anspucken und ihn als Dämon töten. Oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralisierenden Quatsch, er sei ein großer menschlicher Lehrer gewesen. Diese Option, diese Möglichkeit hat er uns nie offen gelassen. Das wollte er nie. Zitat Ende. Das ist eine großartige Zusammenfassung unseres Textes. Ist doch erstaunlich. Entweder ist er ein Verrückter, sagt die Familie, oder er ist dämonisch besessen, sagen die Pharisäer, oder er ist Gott. Und weitere Möglichkeiten gibt es nicht. Aber diese Harmlos-Variante, da mit dem Lehrer, die scheidet für jeden halbwegs nachdenklichen Menschen von vornherein aus. Oder ich darf Sie das mal fragen, hatten Sie jemals einen Lehrer, der wundertätig durch Ihre Schule zog? Haben Sie mal so einen Lehrer erlebt? Sind Sie jemals einem Lehrer begegnet, sei es an Ihrer Schule oder an Ihrer Universität oder wo auch immer, der sagte, an meinem Urteil wird sich dein ewiges Schicksal entscheiden? Sind Sie mal so einem Lehrer begegnet, der sagt, ich bin das Licht der Welt oder auch nur, ich bin das Licht der Leibniz-Universität Hannover? Was würden Sie mit dem machen? Sie würden sagen, Junge, komm, ab in die Therapie, aber schnell. Das soll ein Lehrer sein? Und das will C.S. Lewis hier sagen. Leute, er sagt, glaubt doch nicht, dass das ein Lehrer ist. Entweder ist ein Verrückter oder er ist dämonisch besessen oder er ist Gott. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn du einigermaßen intellektuell redlich bleiben willst. Also, wenn man genau hinsieht, ist auch die Deutung der Pharisäer nicht zu halten. Mit diesem Teufel. Und Jesus gibt diesen Leuten nochmal die Chance, ihren fatalen Irrtum zu erkennen. In den nächsten Versen. Und die können wir jetzt ziemlich schnell behandeln. Im Vers 23 steht, da rief er sie zu sich. Überlegen Sie mal. Diese Leute, die ihn angreifen, die ihn als Beelzebul besessen bezeichnen. Da rief er sie zu sich. Er sagt, Leute, komm her, lasst mich doch euch nochmal erklären. Es ist unvorstellbar, wie Jesus agiert hat in diesen Gesprächen. Wissen Sie, unser Problem ist manchmal einfach, dass wir die Texte zu gut kennen. Wir müssen wieder genau hingucken, was da steht. Er ruft die zu sich in dieser Situation. Er kanzelt sie nicht ab. Und dann sagt er ihnen, was eigentlich ganz einleuchtend sein müsste. Er sprach in Gleichnissen, das meint hier in Analogien, in Bildern zu ihnen. Wie kann der Satan denn den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und ein zweites, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Das funktioniert nicht. Im Grunde genommen unterstützt Jesus hiermit nochmal den Punkt 1. Die Evidenz über seine Person ist extrem deutlich. Wie kann der Satan denn den Satan austreiben? Überlegen Sie mal, es wäre ja absurd. Das Letzte, was der Satan täte, wäre doch, den Satan auszutreiben. Dann würde sich ja eher der Satan selber schwächen. Und was ist denn die Strategie des Satans? Die Strategie des Satans ist es immer, sich zu verbergen und aus der Deckung herauszukommen und sich gerade nicht öffentlich zu präsentieren. Und was ist die Wirkung Jesu? Er deckt es auf, er entlarvt die. Deswegen schreien ja die Dämonen und sagen, Jesus, geh weg, lass uns in Ruhe. Weil er sie rausholt aus ihrer Verborgenheit und an den Pranger stellt und deutlich macht, hier ist die Macht des Bösen. Also was Jesus bewirkt, ist genau das Gegenteil von dem, was der Satan will, Aufdeckung. Und dann der nächste Schritt, Vers 24. Und Jesus sagt, wenn ein Reich in sich selbst entzweit ist oder uneins ist, so kann ein solches Reich doch nicht bestehen. Bürgerkriege zerstören Staatswesen, innere Kämpfe. Das hatten die Juden noch gut in Erinnerung, die inneren Kämpfe der Makkabäer, mit denen sie sich so geschwächt haben, dass dann die Römer an die Macht kamen. Und Jesus sagt, Leute, wenn Satan gegen sich selbst vorginge, dann wäre seine Macht doch schon dahin. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Die Macht Satans ist ja noch nicht gebrochen. Kann doch nicht sein, dass Satan sich selbst bekämpft. Und dann nochmal mit anderen Worten, Vers 25. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, kann ein solches Haus nicht bestehen. Ein Haus, das steht hier für Familie oder für eine Dynastie oder für ein Reich. Das Reich Satans ist die Gegenwelt zum Reich Gottes. Und er hat seine Leute und er hat seine Strategie und er hat seine Strukturen. Und er hütet diese Welt eifersüchtig. Und wenn er sich selber bekämpfen würde, wäre doch das genau das Gegenteil von dem, was er will. Was ihr behauptet, Leute, ist logisch, absurd, es ist abwegig. Satan ist nicht dumm. Satan zerstört nicht absichtlich seine eigene Machtbasis, weil er bislang genau das Gegenteil davon verfolgt. Nämlich, er will sein Reich ja ausbauen. Und wenn er es täte, wenn er diese dämliche Strategie anwenden würde, Vers 26, dann wäre doch seine Macht schon längst dahin. Aber sie ist es doch erwiesenermaßen noch nicht. Die Dämonen wirken doch noch. Vers 26, wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und ein zweites, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Das Ergebnis dieser Verse 23 bis 26 heißt, hinter den Dämonenaustreibungen kann nicht Beelzebul stecken. Kann nicht der Teufel selbst stecken. Das wäre gegen jegliche satanische Logik und Strategie. Es kann nicht sein. Und damit unterstreicht Jesus nochmal diese Evidenz, die wir in Punkt 1 festgehalten haben. Er ist der Sohn Gottes. Und nachdem diese Absurdität der Behauptungen der Pharisäer in Vers 23 bis 26 dargelegt sind, sagt Jesus in Vers 27 nochmal, schaut mal her, das ist doch die richtige Lage. Und wenn Sie wissen wollen, wie die Lage wirklich ist, schauen Sie sich in Vers 27 um. Da sagt er, niemand kann in das Haus des Starken hineingehen, damit man den Teufel und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Dann erst wird er sein Haus berauben. Und hier wechselt gewissermaßen das Bild vom Bürgerkrieg zum wirklichen Krieg. Jetzt beschreibt Jesus diesen Kampfreich Gottes gegen das Reich des Satans. Der Satan ist ein Starker. Und der Satan hat noch seinen Hausrat, er hat noch seinen Besitz, er hat noch seine Dämonen, er hat noch die Menschen, die unter seiner Fuchtel sind, auch die hat er noch, die in seinem Machtbereich sind. Er hat noch diejenigen, die auch als Besessene damals in Galiläa durch die Straßen liefen. Er hat noch viele unter seiner Knute. Und wenn du dem Starken seine Beute nehmen willst, dann musst du was machen, dann musst du ihn zunächst fesseln. dann musst du ihn entmachten und dann musst du ihn außer Gefecht setzen. Und genau das geschieht jetzt durch Jesus. Mit jeder einzelnen Dämonenaustreibung ist das eine Machtbegrenzung des Reiches Satans. Satan wird entmachtet, seine Geiseln werden befreit. Und einmal, wenn Jesus wiederkommt, wird das endgültig geschehen. Und deshalb ja auch diese panische Reaktion der Dämonen. Immer wenn sie auf Jesus stoßen, sagen, lass uns in Ruhe, du bist der Heilige Gottes, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Gehe von uns. Jesus sagt, das ist das, was hier läuft. Das sind die wahren Machtverhältnisse zur Zeit. Satan ist noch stark, aber Jesus ist ungleich stärker. Ungleich stärker. Und endgültig wird er ihn entmachten, wenn er dann am Kreuz dem Teufel das letzte Machtmittel aus der Hand schlägt, nämlich die Sünde. Und wenn er die Strafe für uns auf sich nimmt und wenn er die grauenvolle Macht des Todes bricht durch seine wirkliche, leibhaftige Auferstehung, wie das geschehen ist. Und damit ist das Mantra der Pharisäer über den Haufen geworfen. Es ist widerlegt, es ist als unsinnig erwiesen, wenn sie behaupten, dass Jesus mit dem Satan im Bunde ist und in seiner Kraft wirken würde. Nein, sagt Jesus, Satan würde nicht gegen sich selbst kämpfen und ich handle in Gottes Vollmacht und in Gottes Kraft und darum bin ich auch stärker als der Satan. Darum kann ich seine Macht brechen. Darum kann ich die Gebundenen befreien. Darum wird das Reich der Finsternis nicht das letzte Wort behalten. So, und wenn das stimmt, dann kann aber auch die These der Jesusfamilie genauso wenig Bestand haben. Denn wer den Satan in die Schranken weist, kann kein Irrer sein und kein orientierungsloser Geisteskranker. Sondern er muss der Stärkere sein. Und damit bleibt, wenn man alle Evidenz zusammennimmt, auf die Frage, wer ist Jesus, nur eine Antwort übrig. Er ist der Sohn Gottes. Das ist die einzige Antwort, die übrig bleibt. Und es ist hochspannend zu sehen, wie Jesus das auch nochmal argumentativ im Grunde genommen festmacht. Damit sind die Sachverhalte klar. Keiner hat eine Entschuldigung, wenn er es nicht sehen will. Aber was bedeutet das nun für die Menschen, die das sehen können und Jesus trotzdem ablehnen? Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Erstens, die Evidenz über Jesu Person ist extrem deutlich. Zweitens, man kann Jesus trotzdem ablehnen. Und drittens und letztens, es gibt eine Ablehnung, also eine Art der Ablehnung. Es gibt eine Ablehnung, die unvergebbar ist. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und damit sind wir jetzt zum Schluss beim Höhepunkt unseres Textes angelangt. Vers 28, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist im ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Also Sie sehen, wie Jesus das begründet, warum diese Sünde unvergebbar ist. Denn sie sagen nämlich über Jesus, er hat einen unreinen Geist. Das heißt, bei der unvergebbaren Sünde handelt es sich um ein Urteil gegenüber Jesus. Um eine Haltung gegenüber Jesus. Darum geht es bei der unvergebbaren Sünde. Und welche Haltung ist damit gemeint? Hat jeder Mensch, der Jesus ablehnt, der ihn kritisch sieht, der vielleicht sogar über ihn lästert, diese Sünde begangen? Offensichtlich nicht. Denn Jesus hat das ja selbst gesagt in Matthäus 12, Vers 32. Matthäus 12, Vers 32, 31 und 32, da sagt Jesus, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden, also gegen Jesus. Wer aber redet gegen den Heiligen Geist, dem wird nicht vergeben werden. Was ist gemeint damit? Also es ist nicht damit gemeint, wer sich einmal lästernd über Jesus geäußert hat. Andere Stelle, Paulus bekennt das sehr deutlich in 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 13. Da sagt er, ich danke Jesus, 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 13, ich danke Jesus, dass er mich trotzdem in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer war und Verfolger und Frevler war, nämlich ein Lästerer, Verfolger und Frevler gegen Jesus. Aber, sagt Paulus, mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich unwissend und im Unglauben gehandelt habe. Und jetzt kommen wir dem näher. Passen Sie auf. Paulus sagt, ich hatte es nicht besser gewusst. Mir war Jesus bis dahin ja selbst nie begegnet. Ich war kein Augenzeuge. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe mich getäuscht. Man kann also Jesus lästern. Man kann Jesus ablehnen. Man kann Jesus sogar verfolgen wie Paulus und dann trotzdem Vergebung erlangen. Ja, und es gibt viele, viele Beispiele, die wir erzählen könnten, wo das der Fall war. Worin bestand der entscheidende Unterschied zwischen Paulus und der Pharisäerdelegation? Zu dem Zeitpunkt, als sie Jesus ablehnen. Die Pharisäerdelegation hat alle Informationen, die sie brauchen. Alle Evidenz. Vollständig, gründlich, wiederholt, zugänglich. Sie hatten Einblick in die Evidenz. Es lag alles vor ihnen ausgebreitet und sie hätten sogar Jesus persönlich noch fragen können. Sie sahen die Wunder, sie sahen die Dämonenheilung. Sie haben die gesamte Evidenz vor sich ausgebreitet gehabt. Und sie haben Jesus sehenden Auges verworfen. Sie haben Jesus sehenden Auges verworfen und sogar als dämonisch besessen bezeichnet. Aber das war nur der Punkt auf dem I. Auch wenn sie das anders erklärt hätten, nicht mit der Dämonie verworfen hätten sie so oder so. Und liebe Gemeinde, so ist es bis heute. Wir alle haben ja Jesus, bevor wir gläubig wurden, auf die eine oder andere Weise abgelehnt. Wir alle. Bewusst, unbewusst, ausgesprochen, unausgesprochen. Und trotzdem hat er uns vergeben, wenn wir Christen wurden. Trotzdem durften wir zu ihm finden, durften wir gerettet werden. Trotzdem durften wir uns vor ihm beugen und sagen, Herr Jesus, ich sehe ein, dass ich ein verlorener Sünder bin. Und dass ich deine Ehre mit Füßen getreten habe. Aber vergib mir. Bitte vergib mir um deines Kreuzes willen, an dem du meine Strafe getragen hast. Und um deine Auferstehung willen, mit der du deine Vollmacht über alles Tödliche und Verderbliche und Sündige bewiesen hast. Bitte vergib mir meine Schuld. Aber wer die entscheidenden Informationen kennt und wer sie im äußeren Sinne verstanden hat, man kann sagen, wer die Evidenz gesehen hat, damals live und heute durch die zuverlässigen Berichte der Evangelien und die zuverlässigen Erklärungen der Briefe. Und wer Jesus dann bei klarem Bewusstsein ablehnt, aktiv oder passiv, sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben oder einfach nicht zu ihm geht, ihn passiv ablehnt, dadurch, dass er, der alles weiß, nicht zu ihm kommt. Für den gibt es keine Vergebung. Das ist die Aussage hier. Wer das Beste und Endgültige, was der allmächtige Gott geschenkt hat, wer das sehenden Auges verwirft, für den gibt es keine weitere Hilfe und Rettung mehr. Wahrlich, ich sage euch, Vers 28, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen, denn sie sagen, er hat einen unreinen Geist. Und schauen Sie mal, wie Jesus das betont. Amen, ich sage euch. Das war im Judentum völlig einzigartig, diese Formulierung. So sprach nur Jesus. Amen, ich sage euch, um damit einen Satz zu beginnen. Hier spricht Gottes eigene Stimme. Hier spricht Gott selbst. Amen, ich sage euch. Gibt es keine Analogie in der jüdischen Literatur. Er ist die einzigartige Wahrheit. Und die unvergebbare Sünde ist die, ich sag's nochmal, weil es so wichtig ist, ist die bewusste und willentliche Ablehnung der rettenden Gnade, die Gott, der Vater, durch Jesus gebracht hat. Bei voller Evidenz, bei vollem Überblick über das, was Jesus getan hat. Aber jetzt die Frage, warum nennt Jesus das die Lästerung gegen den Heiligen Geist? Weil diese Sünde nur jemand begehen kann, an dem der Heilige Geist schon zu einem gewissen Maße gewirkt hat. Wissen Sie, wenn Sie da Jesus als Person sahen, in seiner ganz normalen alltäglichen Kleidung, den Menschensohn, den konnten Sie lästern. Da konnten Sie ihn sehen und noch überhaupt keine Ahnung haben, wer er ist. Aber diese Sünde, nachdem die Evidenz da ist und die Ablehnung erfolgt, ausgesprochen oder unausgesprochen, aktiv oder passiv, diese Sünde kann nur jemand begehen, an dem der Heilige Geist schon bis zu einem gewissen Maß gewirkt hat. Der Heilige Geist hat ihm die Informationen vorgelegt. Wie will ich das ablehnen, wenn ich die Informationen nicht habe? Da hat der Heilige Geist schon gewirkt. Liebe Leute, wo jemand der Bibel begegnet und Einblick in die Evidenz bekommt, wo jemand anfängt zu verstehen, wer Jesus ist, beginnt der Heilige Geist schon längst an ihm zu wirken. Und wer, nachdem der Heilige Geist schon so weit an ihm gewirkt hat, bei voller Erkenntnis, Jesus dennoch verwirft, und ihm die Anbetung verweigert, der tritt das mit Füßen, was der Heilige Geist bereits an ihm zu tun begonnen hat. Und deswegen wird diese Ablehnung Jesu als Sünde gegen den Heiligen Geist bezeichnet. Und ganz wichtig, da geht es nicht um einen einmaligen Fehltritt. Da geht es nicht darum, dass jemand mal eine unbedachte Äußerung macht. Da geht es nicht darum, dass jemand in einer Kurzschlusshandlung irgendwas tut, was ihm hinterher wieder leid tut. Sondern hier geht es um eine Richtungsentscheidung. Um eine Richtungsentscheidung, die sich herausbildet im Herzen. Und diese Richtungsentscheidung gerinnt dann zu einer Haltung. Und die Pharisäer sind im Begriff, vielleicht haben es einige schon getan, genau diesen tödlichen Fehler zu begehen. Endgültig diese Richtung einzuschlagen. Und ihr Herz zu verhärten in eine Haltung, die sie auf ewig an die Hölle bindet. Und darum warnt Jesus sie hier mit voller Klarheit. Er warnt sie mit voller Klarheit. Es ist hochinteressant, wir können das jetzt aus Zeitgründen nur noch andeuten. Der Heilige Geist hat noch eine andere Stelle in die Bibel gebracht, an der genau dieser Zusammenhang erklärt wird. Ich will Ihnen das nur noch kurz sagen und wir können das gerne an anderer Stelle noch einmal vertiefen. Nämlich Hebräer 6. In Hebräer 6 wird genau dieses beschrieben. Hebräer 6 ab Vers 4. Unter den Erstempfängern gab es Leute, die waren mit dem Evangelium in Kontakt gekommen, aber sie hatten noch keine klare Bekehrung vollzogen. Die konnten sich noch nicht von der Bindung an das Judentum trennen. Ob, ja, Jesus war gut, aber ob Jesus wirklich genügen würde, ob man nicht doch noch Teile der alttestamentlichen Opfer zur wahren Rettung brauchte, ob das sola fide, sola gratia wirklich genügt. So eine Gruppe gab's unter den Erstempfängern des Hebräerbriefs. Und dann sagt Hebräer, zunächst Hebräer 2, Vers 3 bis 4, Leute, wie könnt ihr auf Vergebung hoffen, wenn ihr diese Evidenz verwerft? Wenn ihr jetzt nicht einen Schnitt macht? Also Hebräer 2, Vers 3, wie sollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und es ist dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, also den Aposteln. Und Gott gab sein Zeugnis dazu mit Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das ist die Evidenz. Und wenn wir nach dieser Evidenz immer noch hadern und zaudern und uns nicht ganz auf Jesus verlassen, ja, wo soll dann noch die Rettung herkommen? Und Hebräer 6 spricht dann genau wieder diese Leute an denen der Heilige Geist zu wirken begonnen hatte, aber die noch nicht zu einer Bekehrung durchgedrungen waren. Und dann werden so lauter Begriffe verwendet, die Leute bezeichnen, die an denen der Heilige Geist hat angefangen hat zu wirken. Vers 4, Hebräer 6, Vers 4. Es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Das meint nicht die, den Heiligen Geist bekommen haben, sondern an denen der Heilige Geist angefangen hat, gewissermaßen zu wirken. Sie haben Anteil bekommen, ohne ihn selbst schon zu haben. Das ist die Situation. Und sie haben das gute Wort Gottes geschmeckt und dazu die Kräfte der zukünftigen Welt. Und die dann abgefallen sind. Also das heißt, sie sind quasi an den Rand der Bekehrung geführt worden. Sie haben die ganze Evidenz vor sich und haben es sehenden Auges weggeworfen. Wissen Sie, wer das konkrete Beispiel dafür ist? Judas Ischariot. Also wenn einer volle Evidenz hatte, dann Judas Ischariot. Er hat alles gesehen, hat alles miterlebt, hautnah. Und trotzdem hat er sich nicht bekehrt. In den Krisentagen der Passion war Judas nicht der Einzige, der Jesus verraten hat. Petrus hat sogar geflucht. Aber Petrus hat Jesus geglaubt. Und Petrus hat selbst im Tal der Verzweiflung in Jesus seine verzweifelte Hoffnung gesucht. Judas hat den Heiligen Geist gelästert. Judas hat bei aller Evidenz Jesus als Retter und Herrn abgelehnt. Für Judas gilt Vers 29, wer gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Und was hat Judas denn gemacht? In der Stunde der Reue, er hat nicht mehr um Hilfe zu Jesus geschrien. Es war nicht so, dass Judas am Ende noch hätte umkehren wollen. Jesus gesagt, nee, Judas, jetzt ist es zu spät. Nein, er hat nicht mehr um Hilfe zu Jesus geschrien. Sondern er hat nur noch Selbstjustiz geübt. Er hatte seine Entscheidung getroffen und sein Leben festgelegt Richtung Abgrund. Das geschieht bis heute. Ein tragisches Beispiel aus der Missionsgeschichte. Charles Templeton galt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als einer der beliebtesten Evangelisten in den USA, zog durch die Lande, hielt feurige Reden, dann später auch Tele-Evangelisation über NBC und CBS. 1947 erklärt sich Charles Templeton selbst zum Agnostiker. Also zu einem, der sagt, man kann nicht wissen, ob es Gott gibt, wer Gott ist. Er hat innerhalb kürzester Zeit Thomas Paine gelesen, Aldous Huxley, Voltaire, Bertrand Russell, David Hume, all die Philosophen, die mit unterschiedlichen Gründen behaupten, dass man über Gott keine gewisse Erkenntnis bekommen könnte. Und er lehnte Jesus als Retter ab. Und er leugnete die Zuverlässigkeit der Bibel. Und er zog die Bilanz seines Lebens wenige Jahre vor seinem Tod in einem Buch, das er nannte Farewell to God, Abschied von Gott. Und wenige Jahre oder Monate vor seinem Tod gab er noch ein Interview, äußerte sich in diesem Interview auch zu diesem Buch Farewell to God und da fragte ihn ein Journalist über Jesus und sagte, wie bewerten Sie heute Jesus? How do you assess this Jesus? Was sagst du zu ihm? Und Templeton konnte nicht umhin, seine Bewunderung für Jesus auszudrücken, aber eben nur für Jesus, den Menschen. Er ist nicht Gott. Und schließlich sagt er mit Tränen, I miss him, ich vermisse ihn. Es entscheidet sich also alles an deiner Haltung zu Jesus. Es entscheidet sich alles an deiner Haltung zu Jesus. Und dabei sind wir in einer so guten Position. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, die Evidenz über Jesu Person ist extrem deutlich. Es liegt alles ganz klar zutage. Zweitens, man kann Jesus trotzdem ablehnen. Und drittens, es gibt eine Ablehnung. Es gibt eine Art der Ablehnung, die unvergebbar ist. Und das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Das ist, wenn einer bei voller Evidenz, bei voller Information Jesus trotzdem nicht als seinen Herrn und Erlöser anbetet. Da hat er jahrelang gehört von Jesus. Er hat alle Informationen. Er sitzt vielleicht jahrelang in Gottesdiensten. Aber er beugt sich nicht vor ihm. Er liefert Jesus sein Leben nicht aus. Er verweigert dem Herrn der Welt die Anbetung, den Glauben, die Hingabe. Er spielt mit dem Kostbaren, das der Heilige Geist an ihm wirkt. Ist es schon zu spät? Hat er die Richtung schon endgültig eingeschlagen? Oder ist sein Gewissen für Jesus noch erreichbar? Aus unserem Schriftbefund muss man folgern, ganz vorsichtig schlussfolgern, es gibt offensichtlich einen Zeitpunkt des Überführtseins, den nicht wir Menschen feststellen können bei einem anderen Menschen. Aber es gibt offensichtlich einen Zeitpunkt des Überführtseins, wo man so nah an Jesus herangekommen ist, dass man nur noch vor dieser einen Alternative steht, entweder Bekehrung oder Sünde wider den Heiligen Geist. Wenn du so viel an Evidenz hast, an Überblick, an Information und es ist eigentlich alles klar. Und es kommt der Zeitpunkt, da gibt es nur noch die krasse Alternative Bekehrung. Oder du verwirfst Jesus, ausgesprochen oder unausgesprochen, aktiv oder passiv, indem du einfach da weiter sitzt, ohne zu ihm zu kommen. Aber noch ruft er dich. Noch ruft er dich. Und mit unserem Predigttext will Jesus seine Hörer vor dieser Sünde warnen, vor dieser Sünde bewahren. Und was ist das Heilmittel für aufgescheuchte Seelen? Das Heilmittel für aufgescheuchte Seelen besteht nicht darin, über deinen eigenen Herzenszustand nachzugrübeln, sondern das einzige Heilmittel für deine aufgescheuchte Seele besteht darin, dass du auf der Stelle zu Jesus kommst, dass du zu Jesus flüchtest, dass du sagst, Herr, ich brauche dich. Bitte, bitte erbarme und rette mich. Und er hat versprochen, dass er das tun wird. Der hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und das ist der Friede, den nur Jesus schenken kann. Der Friede der Vergebung, der Friede der Gotteskindschaft. Möge es auch dein Friede sein. Lieber Jesus Christus, du hast sehr, sehr deutlich gesprochen in diesen Worten, wie du immer deutlich sprichst, Herr. Und du hast uns gezeigt, welche Gefahr darin besteht, die Dinge über dich zu wissen, diesen Überblick zu haben, diese Evidenz zu sehen und das willentlich und wissentlich wegzuwerfen. Ach Herr, wir bitten dich für die Menschen, die auf diese Grenze zugehen, an dieser Grenze stehen möglicherweise, dass du ihnen ihr Herz so abgewinnst, dass sie gar nicht anders können, als sich zu dir zu flüchten, Herr. Und wir danken dir, Herr, für den großen Trost, der auch in diesen Versen steht, dass wir nicht Angst haben müssen, irgendwann mal ein falsches Wort gesagt zu haben oder einem Irrtum verfallen zu sein, Herr, sondern dass wir Geborgenheit bei dir haben dürfen und dass wir wissen dürfen, du bist unser Hirte und du bist unser Beschützer und du bist unser Retter. Und bei dir sind wir sicher in Zeit und Ewigkeit. Dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.